Wertvoll leben. Ein Podcast zu sozialen Aspekten im gesellschaftlichen Diskurs.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Wertvoll leben. Heute mit dem Umweltaktivisten und Unternehmer Hannes Engel.
Hallo, danke für die Einladung.
Hannes, ich finde es ganz toll, dass du bei uns bist. Bei uns geht es ums Thema Werte. In allen möglichen Dimensionen. Wir haben schon Köche bei uns gehabt und Lehrer, Künstler und Politiker und Politikerinnen und so weiter quer durch. Und ich bin schon ganz gespannt, wie das heute mit dir wird. Wenn du dich vorstellen müsstest, so ganz kurz und knackig, was erzählst du dann gern von dir?
Ja, also ich bin in Bozen aufgewachsen, in einer Familie, einer fünfköpfigen Familie. Bin dann in der Jugendarbeit, in der christlichen Jugendarbeit tätig gewesen. Habe die Gewerbeoberschule besucht und bin dann nach einem kurzen Aufenthalt im Ausland in den Betrieb meines Vaters Engel Werkzeugbau eingestiegen und bin seitdem eben beruflich in dieser Funktion. Und wir sind zu Hause eine Familie, auch wieder mit fünf Mitgliedern, also drei Kinder. Meine Frau Barbara stammt aus Rifjan und wir haben lange in Bozen gewohnt und sind seit 5 Jahren in Girland ansässig.
Du hast schon gesagt, bist in einem Betrieb tätig. Welche Funktion hast denn du in dem Betrieb?
Ja, ich bin natürlich Inhaber und Geschäftsführer, zusammen jetzt mit meinem Sohn, der vor 3 Jahren auch in den Betrieb eingestiegen ist. Und wir haben als Familie eine lange Tradition in der Metallverarbeitung. Also unser Vorfahre ist 1733 in Bozen, nach Bozen gekommen, aus dem Bustertal als Schmied, hat dort die Schmied an der Wegscheid betrieben. Das ist praktisch das Haus gegenüber dem Batzenhäusl, das vielleicht bekannt ist. Dort hat ja früher die Stadt eigentlich aufgehört und die Schmiede sind vor allem am Stadtrand gewesen, um auch dann die Pferde und Wagen und so weiter dann in Empfang zu nehmen und das auch dann Reparaturen durchzuführen. Und dann mein Großvater hat dann, als die Pferde weniger wurden und die Autos mehr, hat er dann begonnen mit Feinmechanik, vor allem für die Kellereiwirtschaft. Also damals war die Kellereitechnik ein aufstrebendes Geschäft in den 1930er, 40er Jahren. Und dann hat mein Vater 1960 mit dem Werkzeugbau begonnen, als der Willi Seber nach Südtirol gekommen ist, ein Fabrikant, ein Unternehmergeist, der mit der Kunststofffertigung in Südtirol begonnen hat. Mein Vater hat dann die ersten Spritzgussformen für ihn gemacht, dann sind wir in den Formen- und Werkzeugbau reingekommen. Und das hat sich dann ja bis heute dann dieses Geschäft erhalten und wir haben halt ständig Innovation betrieben. Es ist ein sehr technisch getriebenes Geschäft mit sehr vielen Investitionen in Maschinen und Anlagen und natürlich braucht es dazu auch eine treue und engagierte Mitarbeiterschaft und das ist natürlich vielleicht in den letzten Jahrzehnten noch mehr in den Vordergrund gerückt, eben die Menschen, die hinter einem Unternehmen stehen. Das war auch ein Fokus, der für mich sehr wichtig war und wahrscheinlich entscheidend, dass man eine Firma auch in die Zukunft führen kann.
Wie viele Mitarbeiterinnen habt ihr?
Wir sind zurzeit 15 Mitarbeiterinnen und dann noch eben ein bisschen Verwaltung, im Ganzen so 18 Leute.
Okay. Und vom Werkzeug, da ist jetzt also nicht der Hammer und so irgendwas gemeint, die ja groß maschinell gefertigt werden, sondern ihr macht wahrscheinlich spezifische Werkzeuge, die ihr für größere Unternehmen ganz konkret herstellt, oder wie muss man das
vorstellen? Ja, ganz genau. Wir arbeiten im Auftrag von den Industrieunternehmen, die eben ein Produkt herstellen sollen. Und dazu brauchen sie eben Werkzeuge und Vorrichtungen. Das sind jetzt speziell Gussformen für Aluminium oder für Kunststoff. Also jedes geformte Teil, das wir in den Händen halten, im Alltag, dahinter steht ein Werkzeug- und Formenbauer, der eben eine Form herstellt. Die wird einmal gemacht, das ist aus Stahl, aus gehärtetem Stahl, aus hochlegierten Stählen, damit die auch die Form lang hält. Und die wird dann laut Zeichnung, heute laut den CAD-Daten, gefertigt. Dann wird das Produkt, das erste Produkt wird dann gefertigt, dann wird es vermessen, ob das den genauen Maßen entspricht. Und am Ende wird das Werkzeug dann für die Produktion freigegeben und dann haben wir unseren Auftrag eigentlich abgeschlossen. Und wir machen keine Serienfertigung und immer nur das einzelne Werkzeug oder das einzelne Form. Man kann es mit einer Kuchenform vergleichen, auch für einen Google-Hof brauche ich auch eine gute Form. Und so ist es halt, bei uns sind die Geometrien der Teile viel komplexer, aber letztlich ist es auch immer eine Form, was das Negativ ist von dem, was ich eigentlich herstellen muss.
Ist es so, dass das ein Bereich ist, der, also die Auftragssituation bei euch, sind die Auftragsbücher gefüllt, wie man so schön sagt? Habt ihr da, müsst ihr euch da Sorgen machen oder seid ihr da eigentlich auf längere Zeit ganz gut gebucht?
Nein, wir machen uns schon Sorgen, weil natürlich dadurch, dass wir in der Lieferkette der Automotive-Industrie stehen, vor allem, also es gibt auch die anderen Bereiche, für die wir arbeiten, sind wir natürlich schon dem starken Preiskampf ausgesetzt, der schon zunehmend stärker wird. Und in den letzten Jahren hatten wir schon auch Schwierigkeiten, genügend Aufträge in Land zu ziehen, weil eigentlich allgemein einfach weniger Projekte umgesetzt werden. Und dementsprechend in diesem Preiskampf spielt natürlich Asien vermehrt eine Rolle, dass eigentlich Formen und Werkzeuge auch in Asien hergestellt werden, zu ganz anderen Bedingungen und auch zu anderen Preisen. Und somit müssen wir uns schon sehr anstrengen, um auch immer genügend Beschäftigung zu haben.
Ist es so, dass da Qualität schafft ihr es, eine bessere Qualität zu bieten als zum Beispiel Betriebe aus Asien, wo man mit dem Faktor Mensch, wenn man das so bezeichnet, vielleicht so umgeht, dass dort die Kosten niedriger sind, weil die Menschen einfach dort weniger verdienen oder schlechtere Arbeitsbedingungen haben? Also kann man das irgendwie qualitativ abbilden, sodass man dann eine Chance hat am Markt oder zählt am Schluss dann nur der Euro oder der Dollar oder was halt gerade die Währung ist?
Ja, die Qualität ist sicher entscheidend, um überhaupt in Europa fertigen zu können, weil ansonsten auf dem Preis hat man kaum Chancen, eben konkurrenzfähig zu sein. Das war auch immer ein Credo meines Vaters. Er hat immer sehr innovativ gedacht und war immer bei der Beschaffung der neuesten Technik und der Anlagen auch immer vorne mit dabei. Das waren wir auch im Jahr 2009, als wir die erste Roboteranlage angeschafft haben, um eigentlich die Wochenenden und Nächte auch produktiv zu sein. Wir machen ja keine Schichtarbeit. In dem Sinn haben wir uns dort in diese Richtung entwickelt. Das sind halt alles Entwicklungen, die man für eine Zeit lang gut nutzen kann, um konkurrenzfähig zu werden. Aber man wird halt dann immer wieder eingeholt von allen anderen, die das dann auch machen. Und die Qualität ist natürlich schon ein sehr wichtiger Punkt. Aber es ist halt so, dass man in der Qualität, wie man etwas macht, die Qualität besteht aus der Produktqualität, aus der Servicequalität und auch aus der Qualität, wie man mit Menschen, Kunden, Lieferanten, das sind ja auch Menschen, umgeht. Und aus dieser ganzen Summe an verschiedenen Qualitätsmerkmalen ist es zunehmend schwerer, sich von den anderen abzugrenzen, weil auch die Asiaten machen teilweise sehr gute Qualität. Die betreiben das fast wie eine Universität, also das sind dann studierte Leute, die dort an den Maschinen stehen und die natürlich auch technologisch und technisch teilweise sehr hoch gebildet sind und die haben halt auch eine teilweise größere Motivation, sich in ihrer Lebenssituation zu verbessern und alles spielt natürlich eine Rolle, damit dass sie letztlich auch konkurrenzfähig sind. Und da sich zu behaupten, ist sicher nicht so leicht.
Wenn man Unternehmer ist, dann tragt man ja eine Verantwortung eben auch für die Mitarbeiterin. Du hast eben davor gesprochen, dass in den letzten Jahren das ganz wesentlich geworden ist, dass man die Mitarbeiterschaft auch bindet. Das vielleicht hat man da früher eine andere Perspektive drauf gehabt. Und gerade in so Betrieben, wo ich denke, 15, 18 Leute, da kennt man sich, da kennt man die Lebensschicksale, da nimmt man wirklich Anteil aneinander. Und die kann man vorstellen, dass wenn du dir Sorgen machst um die Entwicklung, vielleicht die Absicherung des Betriebes, die Absicherung der Situation der Mitarbeiterinnenschaft auch eine wesentliche Rolle spielt, kann ich mir vorstellen, oder?
Auf jeden Fall, denn ohne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht gar nichts. In dem Sinne haben wir immer versucht, auf das Wohl der Mitarbeiter, der Mitarbeitenden zu schauen und auch unsere Betriebskultur in diese Richtung zu entwickeln. Da kommen wir vielleicht auf das Thema Werte eben auch zu sprechen, denn in so einem Betrieb mit dieser Größenordnung ist das Wertegerüst, das eigentlich die Führungskräfte mitbringen, schon entscheidend auch, wie eine Firma sich nach innen und nach außen darstellt. Und da kann ich schon sagen, dass wir, mein Vater, ich und auch mein Sohn sehr stark an diesen Themen arbeiten und auch ins Bewusstsein, dass das einen Unterschied macht, eben auch für die Mitarbeiter im Betrieb, wenn sie sehen, das sind Leute, die an der Führung, die eben ein gewisse Werte vertreten, das sind die Grundwerte wie Ehrlichkeit, wie Achtsamkeit gegenüber allem, was im Betrieb zu tun hat. Und das haben wir schon versucht zu verwirklichen, zu leben. Und das ist uns, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten recht gut gelungen. Wir haben eine starke Mitarbeiterbindung und Mitarbeiter bleiben durchschnittlich sehr lange bei uns. Also wir haben auch Karrieren, die Mitarbeiter sind mit 14 zu uns gekommen und bei uns in Pension gegangen. Ist gerade eben wieder einer nach 43 Jahren in Pension gegangen. Und das heißt schon, dass wir imstande waren, auch die Mitarbeiter gut im Betrieb zu halten und ihnen auch Chancen innerhalb des Betriebs zu ermöglichen und auch eine Zufriedenheit zu erreichen.
Was ich da spannend finde, ist, dass da auch so eine ganz große Langfristigkeit deutlich wird in einem Bereich, wo man innovativ und schnell sein muss, wo sich eigentlich die Entwicklung ganz schnell zeigt. Und ökonomisch sind wir ja in einer Situation, wo eine Innovation auf die nächste folgt und ganz viel dann auch produziert wird. Und jetzt schlage ich die Brücke zu einem zweiten Bereich, für den du brennst, nämlich für deinen Klimaeinsatz. Irgendwo kommt mir vor, dass gerade die Landwirte und so Unternehmen wie euers, das über Generationen weitergeht, uns noch in Erinnerung rufen, dass man nicht nur immer auf den kurzfristigen Vorteil schaut, sondern dass man irgendwie die Langzeitatmung einschaltet. Nicht? Also wenn ich meinen Schwiegervater zum Beispiel sehe am Hof, für den ist der Hof wichtig, dass der Hof gut weitergeht und in die nächste Generation geht. Da geht es dann nicht darum, die Kuh zu melken bis zum Gehtnimmer, sondern eine langfristige Perspektive einzunehmen. Und ich denke, die fehlt uns zunehmend, wenn es um den Klimaeinsatz auch geht. Was bewegt denn dich dafür, als jemand, der in einem Bereich tätig ist, der mit der Industrie zusammenhängt, die sehr energieintensiv ist, die ganz viel auch von der Dynamik her in Richtung klimaschädliches Verhalten auch mitbedingt, auch wenn da Maßnahmen getroffen werden und so weiter. Was bringt dich dazu, dich dann ganz besonders in dem Bereich der Nachhaltigkeit einzusetzen?
Ja, in meiner Brust schlagen zwei Herzen. Irgendwie, das ist eigentlich immer schon so, also diesen Spagat zu schaffen zwischen dem wirtschaftlichen Denken und der Rücksicht auf die Mitwelt, auf die Menschen, mit denen man zu tun hat. Und das drückt sich auch ein bisschen aus, dass wir 2011 begonnen haben, uns mit der Gemeinwohlökonomie zu beschäftigen. Das ist praktisch eine Möglichkeit, eigentlich sein Tun als Unternehmen in ganz breiten Horizont zu prüfen und auch zu sehen, was trägt eigentlich ein Unternehmen für das Gemeinwohl bei. Also in den Verfassungen einiger Länder, auch Italiens und auch zum Beispiel der Bayerischen Verfassung steht, Wirtschaft hat dem Gemeinwohl zu dienen. Und aus dieser Quelle hat sich dann die Idee, die in Wien entstanden ist, von
Christian Felber,
eben das auch in ein Konzept zu überführen, wo man sagt, ja, wie kann man das auch messen? Was hilft dem Gemeinwohl mehr und was schadet dem Gemeinwohl? Und da machen wir schon seit 2011 periodische Gemeinwohlbilanzen. Das heißt, man überprüft sich auf 360 Grad. Ich finde das ein gutes System, weil da eigentlich alle Aspekte der Nachhaltigkeit unter Gemeinwohlorientiertheit beleuchtet werden, nicht so sektorenhaft, wie man sagt, ich habe eine PV-Anlage am Dach, deswegen bin ich nachhaltig oder so, sondern wirklich in einem großen Radius. Und da werden auch staubige Ecken ausgeleuchtet, dunkle Ecken, die man lieber nicht sehen möchte oder die man nicht so gerne ins Bewusstsein ruft. Und das hilft uns halt auch, also die gesamten Aspekte eines Unternehmens zu betrachten und daraus auch irgendwelche Verbesserungsmaßnahmen abzuleiten. Und dazu, deswegen komme ich jetzt auf den Klimaschutz, und ein Teil natürlich ist heute der ganze Bereich Klimaschutz, also welche klimaschädlichen Aspekte habe ich in meinem Unternehmen, habe ich natürlich auch in meinem, abgeleitet davon auch in meinem privaten Umfeld. Und da haben wir uns schon mit 2018 die erste Treibhausgasbilanz gemacht und haben dann halt gesehen, ja, da und dort könnte man auch was verbessern und so. Und dann sind wir mehr in dieses Thema reingekommen. Und dann hat sich jetzt 2021 das Bündnis Climate Action South Tyrol entwickelt, und aus dem arbeite ich eben auch mit, als jetzt vielleicht nicht so sehr als Aktivist, der jetzt auf die Straße geht oder so, aber mehr einfach das ganze Bewegung zu supporten und auch den oft jungen Aktivisten zu helfen, die ganzen Verwaltungsgeschichten nehme ich ihnen gerne ab, weil da bin ich kompetent, da habe ich keine Angst davor. Gegen oft junge Leute können mit dem ganzen Struktur, mit diesem Strukturellen nicht so viel anfangen. Die wollen lieber ihre Ideen und Ideale vorantreiben, und da ergänzen wir uns ganz gut, und da habe ich meinen Platz dort gefunden.
Was macht ihr?
Ja, also Climate Action South Tyrol ist einmal eine Gruppe von Aktivisten und Aktivistinnen, die sich irgendwie soziokratisch aktiviert haben oder organisiert haben. Das heißt, es gibt einen Aktionskreis, es gibt einen Kommunikationskreis und einen Finanzkreis zum Beispiel. Und daraus ergibt sich dann ein Führungskreis, der eigentlich versucht, die ganze Sache beisammen zu halten. Und das ist einmal diese Struktur. Wir sind also irgendwie basisdemokratisch strukturiert und versuchen Informationsprojekte zu machen, also zum Beispiel die Klimashow ist auch ein Produkt dieser Bewegung, dann Klimacafé, dass man auch bei verschiedenen Veranstaltungen auftritt und dann den Klimaschutz in alle möglichen Bereiche hineinträgt, also auch in die Vereine, in die Familien, in die Firmen, in die Politik, in die Gemeinden, in die Verwaltung und dort auch Information bietet. Und dann sind wir zugleich auch ein Bündnis, das heißt, dass wir versuchen, den Klimaschutz auch zusammen mit vielen anderen, wir sind ungefähr 70 Bündnispartner, das sind jetzt andere Verbände, Vereine, wo wir versuchen, den Klimaschutz dort in diese Tätigkeit in den Fokus zu rücken, innerhalb deren Tätigkeit. Ein AVS zum Beispiel hat eben auch eine Tätigkeit, die sich jetzt nicht nur mit Klimaschutz beschäftigt, aber trotzdem ist das Wichtigste, das in die eigene Tätigkeit zu integrieren. Und deswegen versuchen wir eben das Thema dort eben präsent zu halten, zusammen mit natürlich den Verbänden, Vereinen und Gruppen. Und zugleich bieten wir noch einen Support-Eingriff für Initiativen, die sich spontan bilden, wie zum Beispiel Putzen für Rische ist ein Beispiel, da geht es um die Stadtentwicklung, um auch Klimaanpassungsmaßnahmen, also Beschattung, weniger, mehr Grün, weniger Beton und Teer. Und da versuchen wir diesen Gruppen halt auch eine Hilfe zu bieten, damit sie sich konstituieren können, damit sie auch öffentliche Beiträge zum Beispiel in Anspruch nehmen können, dass wir diese Projekte bei uns sozusagen verwalten und denen die Möglichkeit haben, sich auf das zu konzentrieren, was ihnen jetzt wichtig ist.
Das ist ein ganz ein wichtiges Feld. Ich habe oft so den Eindruck, das Problem mit dem Klimaschutz ist das, wir Menschen sind so gemacht, wenn wir auf eine heiße Herdplatte greifen und das tut weh, dann wissen wir, dass wir die Hand wegziehen. Der Schmerz kommt unmittelbar, und das Problem beim Klima ist halt das, dass man hingreift und halt erst in einigen Jahren spürt, Und diese Distanz ist nicht durch unmittelbaren Schmerz zu überbrücken, sondern du brauchst dann einen rationalen Zugang einerseits und andererseits auch eine Freude und einen positiven Zugang im Sinne von, ich möchte das bewahren, was so schön ist, das beide. Und in den letzten Jahren hat man so ein bisschen den Eindruck gehabt, da gibt es jetzt eine gute Chance, das Grüne ist jetzt politisch an der Oberfläche, da wird jetzt geht es in die Richtung und die Mehrheit spricht sich auch dafür aus. Und jetzt sind wir ein bisschen so in einer Phase, wo man merkt, ui, wenn man das aber will, dann ändert sich auch was im Alltag. Und diese Änderungen sind dann halt auch mühsam, weil Kultur-Change ist immer eine Herausforderung im Betrieb und in der Gesellschaft natürlich auch. Wie geht es euch denn mit dem? Ganz kurz noch am Schluss, weil die 20 Minuten sind schon wieder um. Aber wie versucht ihr dem zu begegnen, dass jetzt nach einer Phase der Hochwelle jetzt vielleicht ein bisschen eine Delle da ist? Und wie geht es ja mit dem um?
Mhm. Zuerst möchte ich sagen, es ist ja schon sehr schön, dass es diese Hochwelle gegeben hat. Das heißt, grundsätzlich ist vielen Menschen die Idee, dass man eigentlich für die Zukunft verantwortlich ist denen schon geläufig. Das ist das Positive. Dann zugleich, wie das halt so ist, dass Themen in den Medien dann hochkommen und dann sind die Leute stuff. Und die Leute sind jetzt teilweise wirklich stuff von dem Thema. Aber das geht natürlich nicht. Wenn man es rational betrachtet, dann sind wir gerade am Anfang einer Transformation der Wirtschaft, aber auch der Mobilität und so weiter. Und da kommen halt diese Gegenströmungen, die versuchen, die alten Geschäftsmodelle zu bewahren und irgendwie die noch zu befeuern. Und das, man merkt, je stärker die Gegenbewegung ist, auch gerade dieser Öl exportierenden Länder oder auch der ganzen fossilen Industrie, der Flugindustrie, man sieht, dass die merken, ihre Geschäftsmodelle sind irgendwie gefährdet. Das ist mal das Positive, das heißt, sie gehen davon aus, dass auch eine gesellschaftliche Veränderung in dem Sinn auch diese Geschäftsmodelle zurückdrängen kann. Das Problem, was wir jetzt auch sehen, das diskutieren wir gerade auch in unserem Bündnis, ist einmal irgendwie, wie können wir das jetzt als Climate Action zum Beispiel in unserem Kleinen, aber die Diskussion zieht sich über die ganze Welt, wie kann man das jetzt strategisch auch besser machen, wie wir es in letzter Zeit gemacht haben. Da gibt es eben Diskussionen eben über die Kommunikationsart. Also einmal hatten wir das als Klimabewegung versucht, in diesem schockartigen, dieser schockartigen Kommunikation à la Greta Thunberg irgendwie zu machen. Das hat eine Bewegung ausgelöst, aber dann eben diese Abwehr auch verursacht. Ne? Dann gibt es die andere Möglichkeit, die jetzt unser Landeshauptmann Kompatscher sozusagen sagt, also wir sollen die Chancen sehen, wir sollen das Positive sehen. Das wäre auch eine Möglichkeit und zwischen diesen beiden die richtige Balance zu finden, ist sicher nicht ganz einfach. Dann gibt es auch eine Diskussion, inwieweit sich eben die Klimabewegung zu stark mit den sogenannten linken Themen assoziiert hat. Das heißt also, was hat Klimabewegung mit Einwanderungsfragen, mit Gaza, mit Krieg und so zu tun? Natürlich hängt das alles zusammen, aber wenn man mit dieser Idee, dass alles mit einem zusammenhängt, hat man auch ein Kommunikationsproblem. Also irgendwie steht die Idee im Raum, dass die Klimaschutzbewegung sich auch auf ihr Kernthema fokussieren sollte, auch in dieser Kommunikation, um auch dann klar zu sagen, wir stehen für das, aber alle, die mitmachen wollen, sind herzlich willkommen.
Ja. Vor allem läuft man sonst Gefahr, dass man in einem parteipolitischen Hickhack dann auch untergeht und das Thema damit mit untergeht. Ja. Ja, ich sehe, da gibt es noch gute Chance auf eine Fortsetzung unserer Podcast-Folge. Ich danke dir jetzt einmal ganz herzlich für das Gespräch. Schön, dass du bei uns zu Gast warst. Und ja, euch wünsche ich wie immer ein gutes Leben, nach Möglichkeit so gelebt, dass es nicht nur euch, sondern allen gut geht. Und bis zu einem Wiederhören bei einer neuen Folge unseres Podcasts Wertvoll Leben.